Kapitel 6 Schock. Der Weg zur Zone war nicht weit. Nur die Straße, an der der Grieche lag, hinunter und unter der Hochbahn durch, dann waren sie auch schon bei der Zone. Karl lief so schnell voran, dass Frank und Chrissy Probleme hatten, mitzukommen. »Renn doch nicht so, du Arsch!« rief Chrissy mehrmals. Aber Karl lachte immer nur und rief, ohne sich umzudrehen, »Trödel doch nicht so, du kleine Nichte, in den Nachthimmel!« Frank wunderte sich ein bisschen, dass Chrissy so hartnäckig versuchte, an Karl dran zu bleiben. »Sie könnte doch auch alleine gehen, wenn sie ihn für einen Arsch hält,« dachte er. »Oder mit mir,« dachte er, »obwohl eigentlich kennen wir uns ja überhaupt nicht,« dachte er. »Da wäre es komisch, wenn sie mit mir ginge, ohne dass Karl dabei wäre. Obwohl, irgendwie scheint das auch egal zu sein,« dachte er. »Hier kennt ja offensichtlich sowieso keiner keinen,« dachte er. »Sie wissen ja nicht einmal, wo Freddy ist, obwohl sie alle seine Freunde sein wollen oder was. Und vielleicht,« dachte er, »will sie ja wirklich eigentlich mit mir gehen und muss sich dann bloß deshalb so beeilen und Karl beschimpfen, weil ich an Karl dranbleiben will, was dann irgendwie ziemlich ungerecht wäre,« dachte er. Und dann rief Chrissy wieder, »Renn doch nicht so, du Arsch!« Und Karl lachte wieder und rief, »Trödel doch nicht so, du kleine Nichte, in das Eisengeflecht der Hochbahnbrücke!« Und irgendwie, dachte Frank, ist dann ja auch mal alles scheißegal. Und dann kamen sie auch schon vor der Zone an. Aber Karl kümmerte sich darum nicht. Er marschierte an dem Hofeingang, über dem groß das Wort Zone auf ein Bettlaken gesprüht war und in dem sich ein Haufen Leute drängelte, vorbei. »Ich denke, wir gehen in die Zone,« schrie Chrissy, die vor dem Eingang stehen geblieben war, hinter ihnen her. »Karl, du Arsch, ich denke, wir gehen in die Zone!« »Bin gleich wieder da, kleine Nichte,« rief Karl. »Das ist das Problem mit den Verwandten von Erwin,« sagte er zu Frank, der jetzt zu ihm aufgeschlossen war. »Die sind genau wie Erwin. Auf diese Weise hat man nie Feierabend irgendwie.« Er betrat einen Dönerimbiss und begrüßte den Besitzer mit Handschlag. »Gib mal erstmal eine Palette,« sagte er zu ihm. Der Imbissmann nickte und reichte ihm eine Palette Dosenbier über den Tresen. Karl gab ihm Geld und sie gingen wieder auf die Straße. »Was willst du denn damit?« fragte Frank. »Ist für Klaus,« sagte Karl. »Erkläre ich dir später. Wo ist denn Chrissy jetzt schon wieder?« Sie fanden sie nach kurzem Suchen in der Menge vor dem Eingang der Zone. »Ist ausverkauft,« sagte Chrissy. »War doch klar,« sagte Karl. Er ging voran und drängelte sich durch die Leute bis zum Einlass, wo er die Türsteher mit »Hallo Jungs« und »Nachschub für Klaus« begrüßte, woraufhin sie ihn durchließen und nachdem er »Die wollen auch zu Klaus, haha« hinzugefügt hatte, auch Frank und Chrissy. »Verdammtes Hippie-Pack«, sagte Karl, als sie durch waren und unter seiner Führung einen Innenhof durchquerten. »Die wollen und wollen das einfach nicht kapieren.« »Was jetzt?« »Welches Hippie-Pakt? Leute vom Einlass?« »Nein, die anderen, die da herumstehen und rein wollen. Was sind das für Leute? Was stehen die da rum? Worauf warten die? Sind die blöd?« Er steuerte auf eine Tür zu, hinter der, das konnte man auch hier draußen gut hören, ordentlich laut Musik gemacht wurde. Karl öffnete sie und sie standen vor einer Wand aus Menschen, die ihnen den Rücken zukehrte und auf Zehenspitzen stand. »Und ob das ausverkauft ist?« brüllte Karl gegen die Musik an. »Wir müssen erst mal zu Klaus!« Sie warfen sich in den Saal und Chrissy verschwand gleich irgendwo im Gewühl. Frank blieb bei Karl und er zeigte nach vorn und rief, »Schau mal, da spielen ja schon Dr. Fotz!« Frank schaute auf die Bühne. Da arbeiteten sich 5 oder 6 Musiker an der Musik ab. Genau war das nicht zu erkennen, es ging da ziemlich drunter und drüber. Vielleicht waren es auch nicht alles Musiker, einige spielten Instrumente, aber da war auch einer, der nur rechts am Bühnenrand stand und mit beiden Armen in die Menge hineindirigierte, die ihn mit Bierdosen bewarf, während neben ihm der Sänger mit heruntergelassener Hose in sein Mikrofon brüllte. »Welcher ist P. Immel?« fragte Frank. »Der Sänger,« schrie Karl. »Gleich zeigt er seinen Genitalschmuck.« »Sein was?« schrie Frank. »Sein Pimmelohrring. Er hat einen Ohrring im Pimmel. Den zeigt er gleich. Das macht er immer irgendwann,« schrie Karl. In diesem Moment taumelte der Bassist von hinten gegen den Sänger, der dadurch fast von der Bühne fiel. Der Sänger drehte sich um und schlug den Bassisten mit der Faust ins Gesicht. Der taumelte ein paar Schritte zurück und spielte dabei immer weiter auf seinem Bass herum. Der Mann am Bühnenrand dirigierte weiter im Bierdosenhagel die Menge oder ein unsichtbares Orchester oder was auch immer und versuchte dabei, so gut es ging, auszuweichen. Nur ab und zu traf ihn eine leere Dose oder ein Plastikfeuerzeug. Karls Weg endete an einem Tisch, hinter dem ein kleiner, dünner Typ stand und Bierdosen verkaufte. Und als Karl mit seiner Palette Bierdosen dazukam, rief der kleine, dünne Typ endlich, obwohl hinter ihm noch viele Paletten Bierdosen derselben Sorte aufgestapelt waren. Dann gab er Karl Geld und Karl schrie ihm irgendwas ins Ohr und Frank schaute lieber wieder zur Bühne, wo sich das Programm nicht groß geändert hatte. Die Band spielte ihre brüllend laute Musik und der Typ am Bühnenrand dirigierte ins Leere und die Menge bewarf das alles mit leeren Bierdosen. »Das ist Freddys Bruder«, brüllte Karl und klopfte Frank dabei auf die Schulter. »Frank, sag mal Hallo zu Klaus!« Und Frank drehte sich um und sagte »Hallo« und schaute dann wieder zur Bühne. Er konnte nicht anders. Er musste da immer wieder hingucken. Er sah so grotesk aus, was da lief. Und jetzt eskalierten die Dinge auch ein wenig. Es flogen nun andere Dinge als nur leere Bierdosen, ein Schuh zum Beispiel. Und langsam begann der Dirigent auf der Bühne auch richtig sauer zu werden. Er hörte auf zu dirigieren und kickte wie wild die vielen auf der Bühne herumliegenden Bierdosen zurück ins Publikum. Und dann nahm er den Mikrofonständer des Sängers und warf ihn hinterher. Und der Sänger hörte daraufhin auf zu singen und schrie den Dirigenten an, woraufhin der von der Bühne sprang, die Mikrofonständer zwischen den Leuten aufsammelte und wieder hochwarf und dann zurück auf die Bühne stieg, was Frank sehr rätselhaft fand. »Warum hauen Sie ihn nicht um, wenn Sie ihn so hassen?« fragte er sich. »Warum lassen Sie ihn in Ruhe, wenn er unten ist, aber bewerfen ihn, wenn er oben steht? Das ist doch widersinnig«, dachte er. Und er spielte mit dem Gedanken, ganz nach vorne zu gehen, um sich das mal alles etwas genauer anzusehen, als plötzlich Chrissy neben ihm stand. »Das ist HR«, schrie sie in sein Ohr. »Das ist HR«, wiederholte sie. »Das Arschloch da auf der Bühne.« »Welches Arschloch? Der da rumhampelt!« Chrissy drehte sich zu Karl und Klaus um. »Ich will mal ein Bier«, schrie sie. »2 Mark«, brüllte Klaus. »Du spinnst wohl«, schrie Chrissy zurück. »Gib mir ein Bier oder ich erzähl alles Erwin.« Klaus zuckte mit den Schultern und warf ihr eine Bierdose zu. Chrissy öffnete die Dose, nahm einen Schluck und schrie dann in Franks Ohr. »Der andere, der da singt, das ist P. Immel.« »Ich weiß.« Die Musik brach ab, nur der sturzbetrunkene Bassist hämmerte weiter auf seinem Instrument herum und torkelte dabei wieder nach vorne an den Bühnenrand. P. Immel gab ihm von hinten einen Tritt und er fiel ins Publikum und verschwand. Der Dirigent versuchte, die Situation auszunutzen und dem Sänger den Mikrofonständer wieder wegzunehmen, aber der wollte ihn nicht hergeben und so rangen die beiden unter dem Gejohle des Publikums, aber ohne Musikbegleitung miteinander herum, wobei P. Immel durch seine heruntergelassene Hose eindeutig im Nachteil war. Der Rest der Band mischte sich nicht ein. Anders Chrissy. Sie nahm einen Schluck aus ihrer Bierdose, stieß ein Geheul aus und warf sie dann mit einer ungeahnten Wucht auf die Bühne, wo sie dem Dirigenten auf die Brust klatschte und dabei weißen Schaum verspritzte. Der Sänger lachte. Der Dirigent ließ von ihm ab, hob die Bierdose auf und schleuderte sie in hohem Bogen ins Publikum, genau in Franks und Chrissys Richtung. Das Geschoss kam in hohem Bogen herangesiegelt, so hoch, dass Frank sicher war, dass es über ihn hinweggehen würde, aber er duckte sich vorsichtshalber dennoch. Im Feld darf man kein Risiko eingehen, erinnerte sich der Worte eines Fahnenjunkers aus seinem früheren Leben. Und tatsächlich, die Büchse senkte sich über ihm ziemlich schnell ab und im Umdrehen konnte Frank gerade noch sehen, wie sie Klaus, der gerade ein Bier verkaufte, kurz über dem Auge an der Stirn traf und zwar mit solcher Wucht, dass sich sofort eine Platzwunde auftat und ihm Blut über das Gesicht schoss, bevor er auch nur die Hand davor tun oder gar schreien konnte. Aber schreien tat er dann doch, und zwar ordentlich. Frank lief schnell zu ihm hin, ebenso Karl, während die Leute, die sich eben noch vor seinem Verkaufstisch gedrängelt hatten, weiträumig zurückwichen, wie um dafür zu sorgen, dass alle etwas sehen konnten. Als Frank bei Klaus ankam, war Karl schon bei ihm und stützte ihn, denn Klaus war weiß wie die Wand, jedenfalls an den Teilen seines Gesichts, die nicht mit Blut bedeckt waren. Das sah ziemlich grausig aus, und er taumelte nun her. Die Band begann in diesem Moment wieder zu spielen. »Schock«, rief Frank, sich seiner hilfssanitäter Ausbildung erinnernd. »Schock!« »Ja und?« rief Karl. »Was denn sonst?« »Flachlagern, Schocklagern, ansprechen, was zu trinken geben, nicht rauchen«, begann Frank, die 20 Schockregeln aufzuzählen. »Bin wohl selber nicht ganz bei mir«, dachte er zugleich. Aber Karl hörte sowieso nicht zu, sondern nahm Klaus hoch und legte ihn sich über die Schultern. »Der muss hier raus«, schrie er. »Ich helf dir.« »Nein«, schrie Karl. »Hilf nicht mir, hilf ihm!« »Wieso das denn jetzt?« »Ich bring Klaus weg, aber du musst den Stand hier weitermachen, sonst klauen die Hippies das hier alles weg.« »Aber den Stand weitermachen, 2 Mark die Dose, aber 2 Mark die Dose«, wiederholte Karl und ging mit dem über seine Schulter liegenden und dabei mit den Beinen strampelnden Klaus einfach weg. 2 Mark und pass auf, dass die Ärsche dich nicht beklauen.« Und dann war er verschwunden und Frank war an seinem neuen Arbeitsplatz allein. Die Sache war nicht ganz so einfach, wie er zunächst dachte. Eine Dose Bier für 2 Mark, das kann nicht schwer sein. Das kann jeder Depp, dachte Frank zunächst. Aber noch bevor er das richtig zu Ende gedacht hatte, drängelten sich ganz schnell ganz viele Leute vor seinem Tisch und wollten Bier. Gerade noch hatten sie etwas Abstand gehalten und Frank und Karl und Klaus und sein blutiges Drama begafft. Doch kaum hatte sich die Menge hinter dem Klaus schleppenden Karl geschlossen, brandete sie, so schien es Frank jedenfalls in seiner überreizten Wahrnehmung, auch schon Bier verlangend gegen seinen Tisch an. Und Wechselgeld, fiel ihm in dem Moment ein, in dem die ersten Leute ihm 10-Markscheine entgegenhielten, hatte er auch nicht. Und an der angebrochenen Palette auf dem Tisch begannen die ersten Leute herumzuzerren. Man versuchte, ganz wie Karl es vorhergesehen hatte, ihn bzw. Klaus oder wen auch immer zu beklauen. Also ging Frank erst einmal daran, sich Respekt zu verschaffen. Das geht nicht ohne Gewalt, dachte er, und haute mit einer Bierdose einem Kerl, der an der Plastikhülle seiner Bierdosenpalette herumzupfte, ordentlich was auf die Finger. 2 Mark, rief er dann, und kassierte in schneller Folge mit der rechten Hand mehrere ihm entgegengestreckte Münzen ab und steckte Bierdosen, die er mit der linken Hand aus der Palette zog, in die dazugehörigen Hände. Bald war die Palette auf dem Tisch alle, aber hinter ihm an der Wand waren ja noch viel mehr solcher Paletten, von denen er aber erst einmal nur eine an den Tisch holte. Sich gleich mehrere auf einmal hinzustellen, war ihm zu heikel, denn das war ihm schon klar geworden, dass man wegen der Klauer immer eine Hand auf der Palette haben musste.